Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast mit Sarah und Marco.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Ja, wie ihr eigentlich alle wisst, ne, Ingenieure und Ingenieurinnen bauen Brücken, sie konstruieren Autos und entwickeln alltägliche Geräte bis hin zur Waschmaschine. Gleichzeitig beschäftigen sie sich aber auch mit aktuellen Fragen zum Städtebau, zur Umwelt, zur Gesundheit. Ja, in eigentlich nahezu allen Geschäftsbereichen gibt es eben Ingenieurinnen und Ingenieure. Doch wie hat sich die gesellschaftliche Rolle im Laufe der Zeit verändert? Vor welchen Herausforderungen standen Ingenieure vor 50 Jahren? Vor welchen stehen sie heute? Und inwiefern hat auch der VDI als Sprecher der Technik das Ingenieursbild in der Öffentlichkeit geprägt?
Genau, darüber unterhalten wir uns heute mit Dr. Sebastian Teupe. Er ist Historiker und bereitet derzeit die Geschichte des VDIs seit den 70er Jahren unter dem Namen Zukunft, Brauch, Herkunft auf. Hallo, Herr Dr. Teupe, herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, wir wollen mal genau mit einem Sprichwort einsteigen, was ja hier jetzt so ein bisschen auf der Hand liegt. Man sagt ja eigentlich eher so, schau nach vorne und nicht zurück. Ne? Also das ist ja so ein klassisches Sprichwort, was man so sagt oder was man auch schon mal geraten bekommt. Warum ist denn aber Rückschau nach Ihrer Meinung nach wichtig?
Man kann da jetzt aus Sicht der Organisation vielleicht zwei Ebenen unterscheiden. Einmal nach innen gerichtet und dann nach außen gerichtet. Wenn wir uns das Innenleben von Organisationen anschauen oder von Unternehmen oder Vereinen wie dem VDI, ist es zunächst erstmal sinnvoll zu überlegen, was wir hier eigentlich unter Geschichte verstehen. Wir kennen ja wahrscheinlich alle diese Festschriften, wo irgendwie ein Ereignis nach dem anderen so abgehandelt wird. Der Chef hieß damals so und so und wir hatten so und so viele Mitarbeiter. Das ist jetzt natürlich eine Geschichte, wo man sagen kann, das ist für die allermeisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Unternehmens tatsächlich völlig irrelevant. Das müssen die auch nicht kennen. Man kann Geschichte aber auch so verstehen, dass das einfach ein ganz wichtiger Teil der Kultur einer Organisation ist. Also ihres Selbstverständnisses, ihrer Routine, auch ganz unabhängig davon, ob das jetzt wirklich bewusst reflektiert wird oder nicht. Das ist auch keine Kultur, die irgendwie vom Management von oben verordnet werden kann, sondern das lebt gewissermaßen durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die lernen das durch irgendwelche Geschichten, durch Gespräche auf dem Flur. Ja, man kann sich das vielleicht ganz gut vor Augen führen, wenn man sich mal vorstellt, man tauscht jetzt von heute auf morgen die gesamte Belegschaft eines Unternehmens aus. Das wäre dann ein völlig anderes Unternehmen und würde ganz anders funktionieren. Und wenn jetzt beispielsweise das Management dann auf die Idee kommt, wir machen jetzt irgendwas ganz neu und beachtet dabei nicht diese historisch gewachsene Unternehmenskultur, dann kann das sehr stark nach hinten losgehen und das Unternehmen gewissermaßen ins Chaos stürzen. Und dann ist es sinnvoll, die eigene Geschichte im Sinne der eigenen Unternehmenskultur zu kennen. Das ist ein Grund. Natürlich muss sich aber ein Unternehmen auch verändern. Das ist auch so ein verbreitetes Missverständnis mit der Geschichte, dass man das irgendwie als Argument verstehen könnte. Wir müssen das jetzt alles weiter so machen, wie wir es schon immer getan haben. Aber der historische Rückblick kann ja auch ein Argument dafür sein, bestimmte Dinge zu verändern. Man kann sich ja auch vor Augen führen, kein Unternehmen oder auch kein Verein wie der VDI hätte so lange überlebt, ohne sich zwischendurch zu verändern. Das heißt, man kann in der Geschichte auch durchaus Argumente dafür finden, wie man sich auf gesellschaftlichen oder technischen Wandel einstellen kann. Dann gibt es noch den anderen Punkt, wo die Geschichte nach außen bedeutsam sein kann. Das hat dann ein bisschen stärker vielleicht auch strategische Bedeutung. Viele Menschen machen sich, glaube ich, gar nicht klar, dass es extrem unwahrscheinlich ist, für ein Unternehmen oder auch für einen Verein überhaupt das 20-jährige Jubiläum zu erleben. Das heißt, wer als Unternehmen oder Organisation 100 oder 150 Jahre oder was auch immer an Geschichte vorzuweisen hat, der verfügt da schon über ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Das haben auch viele Unternehmen erkannt und jetzt aus der Geschichte so eine Art Marketing-Tool entwickelt. Und wenn man die eigene Geschichte dann nach außen hin richtig darstellt, kann auch deutlich werden, dass eben eine lange Tradition überhaupt nicht bedeutet, dass man irgendwie traditionell oder altbacken ist, sondern eigentlich ganz im Gegenteil, dass man zeigen kann, wer so lange im Wettbewerb besteht, wer so lange mit gesellschaftlichen Veränderungen klarkommt, der ist eigentlich sogar besonders innovativ vielleicht.
Und auch resilient, ne? Also, dass man auch eben die Resilienz hat und Reflexion, ne, dass die dazu beigetragen hat, am Markt auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Höre ich da jetzt so
genau.
Raus.
Und das kann dann auch eine gewisse Orientierungsfunktion, das wird ja dann auch oft als Schlagwort genannt, dass man schaut, okay, Krisen gab es auch schon früher, wie sind wir eigentlich damals damit umgegangen, was waren so relevante Faktoren. Aber natürlich bedeutet eine lange Geschichte auch, dass da ein gewisses, eine Verantwortung mit einhergeht, gerade in der deutschen Geschichte. Das ist ja auch immer wieder Thema. Wie geht man mit der Zeit des Nationalsozialismus um? Und es ist klar, dass man das Handeln in der Vergangenheit nicht rückgängig machen kann. Aber was man ja immer tun kann als Unternehmen oder als Organisation, ist, sich im Hier und Jetzt dazu zu verhalten. Und das kann man auf verantwortungsvolle Weise nur tun, wenn man die eigene Geschichte auch wirklich kennt und nicht da irgendeiner Legendenbildung verfällt. Und tatsächlich hat sich gezeigt, dass eine ehrliche Aufarbeitung in der Öffentlichkeit eigentlich ausschließlich positive Effekte hat.
Gut, schauen wir mal auf die Ingenieurinnen und Ingenieure hier bei uns. Ist die Rolle dieses Berufsbildes in der Gesellschaft immer noch dieselbe wie vor 50 Jahren? Oder wie hat sich das Berufsbild bzw. der Status möglicherweise gewandelt?
Ja, da muss man natürlich zunächst mal klären, wer damit Ingenieur gemeint ist. Erstmal bezeichnet das ja nur einen durch eine Ausbildung erworbenen und geschützten Titel. Das heißt, man kann vielleicht allgemein sagen, Ingenieurinnen und Ingenieure verfügen da über bestimmte Kenntnisse, die andere dann vielleicht nicht haben. Aber was sie damit anfangen, was also ihre Rolle in der Gesellschaft definiert, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Manche sind in große Forschungs- und Entwicklungszusammenhänge eingebunden, wo dann die individuelle Rolle auch einfach sehr schwer zu isolieren ist. Oder andere führen vielleicht sogar große Unternehmen, während andere eher für sich vor sich hin tüfteln. Andere sind aber dann auch im Vertrieb tätig oder bei Banken oder in Unternehmensberatung, also gar nicht unbedingt in Bereichen, die man vielleicht so klassischerweise mit Ingenieuren verbindet. Und tatsächlich geht der Trend in den letzten 50 Jahren ja sehr stark hin zu der sogenannten wissensintensiven Dienstleistungsgesellschaft. Und wenn man sich das anschaut, 1970 waren im produzierenden Gewerbe noch etwa 60% der Erwerbstätigen insgesamt beschäftigt. Und Anfang der 2000er lagen dann die Dienstleistungen schon bei über 60%. Und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, weil sich auch innerhalb des produzierenden Gewerbes sehr viel verändert hat. Also ein Beispiel, Anfang der 2000er hat ein großer Baukonzern in Deutschland mehr Geld mit Dienstleistungen verdient als mit dem traditionellen Baugeschäft. Das heißt, da hat sich strukturell einfach enorm etwas verschoben und das schlägt sich dann auch auf das Berufsbild der Ingenieure nieder. Der VDI ist schon vor 20 Jahren davon ausgegangen, dass bereits 50% aller Ingenieurinnen und Ingenieure im Dienstleistungsbereich arbeiten würden. Also die Hälfte der Ingenieure.
Ja,
das führt mich dann direkt mal zu der nächsten Frage, wie Ingenieure und Ingenieurinnen über die Zeit hinweg den gesellschaftlichen Diskurs geprägt haben. Also wir sagen ja auch immer gerne, die Ingenieure sind schon immer dafür verantwortlich gewesen, unseren Wohlstand zu sichern, uns wettbewerbsfähig zu halten, dass es Weiterentwicklung gibt, ne? Also dieser technische Fortschritt. Und wie wirkt sich das auf die gesamte Gesellschaft aus und hat es auch schon?
Ich würde mich da vielleicht tatsächlich vor allem auf den VDI konzentrieren, weil die Ingenieurinnen und Ingenieure ja meistens irgendwie ein Sprachrohr brauchen oder ein Sprecher der Technik, wie der VDI sich auch selbst bezeichnet. Da kann man unterschiedliche Bereiche nennen, die historisch sehr relevant waren. Der Ausbildungsbereich ist sicherlich ein Feld, wo der VDI sehr aktiv war darin, wie er den Diskurs geprägt hat. Es gab ja sehr, sehr lange den Versuch, auch beispielsweise ein eigenes Schulfach Technik zu etablieren. Das ist letztlich gescheitert, da konnte man sich nicht mit durchsetzen, aber da gab es immer wieder öffentliche Stellungnahmen, immer wieder den Versuch, das durchzusetzen. Aber das macht auch gleichzeitig deutlich, wie schwierig das ist, überhaupt Diskurshoheit zu erlangen und dann tatsächlich auch politisch was zu verändern. Ein anderer Bereich, wo der VDI oder wo dann die im VDI organisierten Ingenieurinnen und Ingenieure sehr aktiv am Diskurs beteiligt waren, ist in Fragen der Umwelttechnik, der Umweltpolitik, schon in den 1970er Jahren und den 1980er Jahren im Zusammenhang mit dem Waldsterben, Fragen der Reinhaltung der Luft, auch die eigene Kommission Reinhaltung der Luft, wo man tatsächlich Wissen generiert hat, was man dann nach außen getragen hat, wo man politisch gefragt war, Experten konnten Stellungnahmen geben, es wurden unterschiedlichste Podiumsdiskussionen veranstaltet. Also hat man wirklich versucht, wissenschaftliche Erkenntnisse so breit wie möglich nach außen zu tragen, was ja immer nicht ganz leicht ist in der Medienlandschaft. Klimawandel ist interessanterweise auch etwas, was der VDI schon in den 1980er Jahren sehr intensiv diskutiert hat. Da war das eigentlich, kann man sagen, im öffentlichen Diskurs präsenter als vor 20 Jahren, ist jedenfalls mein Eindruck. Und Energiepolitik allgemein ist auch so ein Feld, wo der VDI traditionell sehr aktiv war, was auch gleichzeitig ein im gesellschaftlichen Diskurs natürlich auch sehr konfliktträchtiges Feld war, insbesondere mit der Kernenergie. Und dann natürlich der Aspekt der Verantwortung des Ingenieurs. Das ist auch etwas, was der VDI traditionell sehr stark im Blick hat. Da gibt es ja bereits 1950 das sogenannte Bekenntnis des Ingenieurs. Dann gibt es in den 1970er Jahren sehr aktive Ausschüsse, die sich mit Fragen der Verantwortung auseinandersetzen. Eben gerade auch vor dem Hintergrund, dass es immer schwer ist zu beurteilen, was ist jetzt eigentlich die individuelle Verantwortung eines Ingenieurs oder einer Ingenieurin, wenn man eingebunden ist in diese sehr komplexen Zusammenhänge aus Organisation. Also in der Zeit findet der Begriff der Verantwortung eigentlich immer im Zusammenhang mit Fragen des sogenannten Systems statt. Also wie ist der Ingenieur da eingebunden und welche Rolle kann man da eigentlich spielen innerhalb solcher komplexen Systeme?
In den 70er Jahren gab es umfassende Reformbewegungen beim VDI. Was waren das für Reformen und was waren denn die Gründe dafür? Inwiefern haben diese Reformen auch den VDI in seiner Rolle als Sprecher der Technik beeinflusst?
Ja, die 1970er Jahre waren in der Tat ganz entscheidend für die Frage, auch wie der VDI heute aussieht. Da hat sich viel verändert beim VDI und die Reformen hatten unterschiedliche Hintergründe. Da war einmal der technische Wandel, der die Verantwortlichen beim VDI vor die Frage gestellt hat, wie geht man jetzt eigentlich organisatorisch mit diesen ganzen neuen Innovationen um, die gefühlt alle paar Monate relevant wurden. Eine Zeit lang war der VDI so organisiert, dass man eher fachlich kleinteilig organisiert war und jeweils eine eigene Fachgruppe für Getriebetechnik oder eine andere für Schwingungstechnik hatte und jetzt Gefahr lief, dann für jede neue Innovation wieder so eine kleine Fachgruppe zu gründen. Das wäre dann irgendwann unübersichtlich geworden und in den 1970er Jahren hatte man die Idee, größere Gesellschaften als eine Art Auffangbecken für diese neuen Innovationen zu gründen und das hat eigentlich von der Grundidee her auch ganz gut geklappt. Ein anderer Grund war aber auch, dass von Seiten vieler Mitglieder das Gefühl da war, der VDI ist zu sehr top-down organisiert, zu sehr ein Altherrenverein, zu wenig demokratische Mitbestimmung und diese Reformen sollten auch dazu dienen, den Verein ein bisschen stärker von den Mitgliedern herzudenken, mehr Mitbestimmung einzuräumen, um eben ja auch einen besseren Zugang zu der Gesellschaft oder der Gesellschaft der Ingenieure zu bekommen. Mhm.
Ja, die Frage ist jetzt eigentlich ein bisschen für uns selbst in Frage stellen, sozusagen sehr kritisch, genau. Ich stelle sie trotzdem einmal. Braucht es Vereine in der heutigen Zeit überhaupt noch?
Also ich bin der Meinung, ja, vielleicht sogar mehr denn je, weil es ja gerade bei den Fragen, die uns bewegen, komplexe Fragen technischer Entwicklung, die gerade Ingenieurinnen und Ingenieure besonders kompetent beantworten können, die können diese Fragen ja nie für sich beantworten. Und ein Verein oder so wie der VDI sich ja auch immer verstanden hat, bildet eigentlich ein Forum, wo Menschen zusammenkommen können, um sich über Themen auszutauschen. Und ich bin schon der Überzeugung, Das klappt ganz anders, wenn man sich tatsächlich auch treffen kann und einen gemeinsamen Hintergrund hat, als wenn man das jetzt irgendwie über Online-Foren oder sowas macht. So kann man sich natürlich auch austauschen, aber es ist eine andere Art von Austausch. Und das hat den VDI immer stark geprägt, dass es auch so ein informelles Element gab, dass da Gleichgesinnte zusammenkamen, die einen ähnlichen Hintergrund hatten und gemeinsam aber ein Interesse daran hatten, sich darüber auszutauschen und vielleicht auch Lösungen für konkrete Probleme zu erarbeiten. Und ich glaube, diese Idee ist nach wie vor relevant.
Hm. Ja. Auch nochmal eine Frage, die so ein bisschen abschweift, aber technische Entwicklungen sind meistens positiv, aber manchmal sind sie eben halt auch nicht positiv, die Ergebnisse. Und inwiefern kam und kommt Ingenieurinnen und Ingenieuren auch eine ethische Verantwortung zu? Wie sehen Sie das?
Also das uns allen als Menschen kommt ja eine ethische Verantwortung zu. Das heißt, wenn man das jetzt zuspitzt, ist die Frage, ob Ingenieurinnen und Ingenieuren noch darüber hinaus eine besondere ethische Verantwortung zukommt. Da würde ich ein bisschen auch darauf verweisen zu sagen, es hängt auch ein bisschen davon ab, wo ich als Ingenieurin oder als Ingenieur jetzt konkret eingebunden bin. Das spielt sicherlich nochmal dazu eine Rolle, aber der VDI hat sich in der Frage ja auch sehr klar positioniert und gesagt, ja, es ist relevant, dass die Auswirkungen des eigenen Handelns immer mitzudenken. Und es ist auch wichtig, für alle Ingenieurinnen und Ingenieure öffentlich Stellung zu nehmen und sich einzubringen in gesellschaftliche Debatten, ob eine bestimmte Technik jetzt vorteilhaft ist oder nicht vorteilhaft. Insofern, ja, da kommt Ingenieuren auch eine besondere Verantwortung zu. Die ist allerdings nicht so simpel, dass man jetzt sagen kann, ja, da ist irgendwo was explodiert und jetzt geht es darum, irgendwie ganz konkret die individuelle Verantwortung festzulegen oder die Ingenieurin da jetzt schlicht in eine Gesamtverantwortung zu nehmen. Der Konflikt für die Ingenieure war ja ganz oft, dass argumentiert wird, so etwas wie vollständige Sicherheit kann es nicht geben und alles, was wir technisch entwickeln, hat ein gewisses Risiko, was wir so gut wie möglich minimieren wollen. Das ist aber im gesellschaftlichen Diskurs manchmal nicht ganz einfach so zu vermitteln, weil wenn dann was passiert, ist es natürlich auch in der medialen Darstellung eine Katastrophe und niemand möchte, dass das passiert. Das heißt aber immer ein gewisser Zwiespalt auch in der öffentlichen Diskussion.
Ja, das passt jetzt eigentlich ganz gut, ne, zu dem nächsten Punkt, den wir ansprechen wollen. Also Marco und ich sind ja beide auch Kommunikatoren und hier wird ja auch ganz, ganz viel öffentliche Kommunikation betrieben im VDI. Und da würden wir gerne einmal fragen, wie sich die Verantwortung des Ingenieurs und der technische Wandel so mit der Zeit hinweg in der gesamten öffentlichen Kommunikation des Vereins auch wiedergespiegelt hat. Was gibt es da so als Bericht für unsere Hörerinnen und Hörer?
Also grundsätzlich kann man tatsächlich sagen, es war immer in den letzten 50 Jahren war es immer ein Anliegen des VDI, seine Position nach außen zu tragen. Was man vielleicht feststellen kann, ist, es hat einen Stilbruch gegeben. Also in den 1970er und frühen 1980er Jahren waren weite Teile des VDI, haben eher so agiert und kommuniziert, dass sie die richtige technische Position für sich gefunden haben und das dann so nach außen getragen haben. Ja, eine bestimmte Technologie ist sinnvoll und die müssen wir jetzt so durchsetzen. Das hat sich im Zuge der sehr konfliktträchtigen Technikdiskussion gerade in den 1980er Jahren ein bisschen verändert. Und der VDI, ist meine Beobachtung, achtet seitdem viel stärker darauf, sich mehr als ein Forum für Diskussionen zu präsentieren, auch unterschiedliche wissenschaftlich fundierte Argumente vielleicht auch nebeneinander zu stellen und jetzt nicht unbedingt eine Position offensiv nach außen zu vertreten. Das würde ich sagen, kann man vielleicht als einen Wandel beobachten in der Kommunikation des VDI. Hm.
Ja, okay. Wir schreiben uns natürlich auf die Fahnen, möglichst neutral zu sein. Mhm. Aber konnte denn dieses Neutralitätsprinzip des VDIs aus Ihrer Sicht immer gewahrt werden? Oder gab es da auch mal, ich will mal sagen, Ausrutscher?
Ja, das ist eine ganz, ganz wesentliche Frage, glaube ich. Und parteipolitisch kann man sagen, ja, da habe ich überhaupt keine Hinweise gefunden, dass der VDI da sich irgendwie hat einnehmen lassen. Das Gleiche gilt auch für die Beeinflussung durch Unternehmensinteressen, die ja theoretisch möglich ist, wenn man jetzt an die Erstellung von Richtlinien oder sowas denkt, wo der VDI ja immer sehr genau darauf achten muss, dass eben unterschiedliche Interessensgruppen daran beteiligt sind. Da habe ich nichts gesehen, wo das irgendwie mal als problematisch wahrgenommen worden ist. Und das wäre ja auch fatal für den VDI. Was sich ein bisschen verändert hat, ist die Frage, wie politisch der VDI eigentlich ist oder wie politisch er sich selbst wahrnimmt. Und eine Zeit lang war es eben so, dass der VDI eigentlich der Meinung war, wenn man jetzt eine wissenschaftlich fundierte, eindeutige technische Position vertritt, dann kann man das eigentlich nicht als politische Stellungnahme verstehen. Und da kommen wir nochmal auf diese Konflikte der 1980er Jahre zurück. Da ist eigentlich ziemlich deutlich geworden, wenn ich eine bestimmte Position vertrete, dann ist das eigentlich zwangsläufig politisch. Einfach weil die Auswirkungen, wenn eine bestimmte Technik etabliert, die sind gesellschaftlich manchmal so gravierend, dass es schwierig ist, das noch als unpolitisch zu bezeichnen. Und da hat sich der VDI eine Zeit lang schwer getan damit, dass er im Grunde in politische Debatten reingezogen wird, obwohl man ja gleichzeitig dieses Neutralitätsprinzip verinnerlicht hat. Deshalb würde ich halt so sagen, parteipolitisch ja, in Bezug auf Unternehmensinteressen auch neutral, aber politisch neutral möchte der VDI in manchen Bezügen ja auch gar nicht unbedingt sein. Mhm.
Ja, wollen wir dann so ein bisschen die Zukunftsbox aufmachen, ja, obwohl wir eigentlich über die Vergangenheit sprechen?
Nee, eine Frage zum Beispiel.
Ja, genau. Das muss schon sein, genau. Ja, dann schlagen wir doch mal einen Bogen in die Zukunft. Und zwar die VDI-Initiative Zukunft Deutschland 2050, die schaut auf den Wirtschaftsstandort Deutschland und beschäftigt sich damit, welche Rolle Ingenieurinnen und Ingenieure dabei einnehmen. Ja, welche Themen werden denn Ingenieure in Zukunft beschäftigen und wie wird sich da auch nochmal die gesellschaftliche Rolle womöglich ändern?
Ja, bei so einer Frage muss man als Historiker immer erstmal ein Unwohlsein zum Ausdruck bringen, weil die Zukunft kennen wir ja nicht.
Es ist ja auch ein Blick in die Glaskugel.
Ja.
Genau. Und ja, aber da klar, wenn man sich so die Entwicklung der letzten Jahrzehnte anschaut und so ein bisschen in die Zukunft projiziert, das liegt doch ziemlich klar auf der Hand, dass Fragen wie der Klimawandel, das wird auch in Zukunft sicherlich eine wichtige Rolle spielen und auch für Ingenieure und Ingenieure ganz klar. Mobilität ist auch so ein Dauerthema, die in Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird. Energiepolitik, Bautechnik, solche Aspekte. Und hier besteht, glaube ich, tatsächlich für den VDI eine ziemlich große Chance, die allgemeine aktuelle Krisenwahrnehmung auch positiv eben als Chance zu deuten, dass Ingenieurinnen und Ingenieure hier als Problemlöser erkennbar werden können. Und ich glaube, man kann sagen, dass Ingenieure immer dann am kreativsten waren, wenn sie tatsächlich sowas wie eine gemeinsame Vision hatten, an der man arbeiten konnte. Wenn man jetzt auch noch sowas wie eine historische Lehre aus dem Ganzen ziehen möchte für die Zukunft, kann man vielleicht tatsächlich sagen, dass womit man auch rechnen kann, ist, dass es sicherlich Gegenwind geben wird, gesellschaftlichen Gegenwind gegen bestimmte vorgeschlagene technische Lösungen. Das hat es immer gegeben und dann wird es für den VDI auch darauf ankommen, gewissermaßen ruhig zu bleiben und die eigenen Argumente gegenüber der Öffentlichkeit darzulegen und eben nicht den Eindruck zu erwecken, hier wird einfach aus so einer Expertensicht etwas in den Raum geworfen, was die anderen eh nicht verstehen, aber was man jetzt irgendwie durchziehen muss. Aber das hat der VDI ja eigentlich auch gelernt in den letzten Jahrzehnten und diese Initiative ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass man von Anfang an sagt, das ist als gemeinsamer Prozess irgendwie gedacht, dass wir gemeinsam da Lösungen finden und entwickeln und dann auch nach außen kommunizieren.
Mhm. Ja, die Infos gibt es auf jeden Fall auch in unseren Shownotes. Wer sich da näher informieren möchte, kann da gerne reingucken.
Ganz genau. Jo.
Ja, ich denke, da kann man wirklich auch ewig drüber reden.
Thema,
also das kann man nur anreißen
Stunde
hier.
Ist eigentlich eine Frechheit, über die Historie bei 1970 des VDWs zu sprechen. Aber
wir wollen es ja auch podcastig machen.
Bisschen, ja. Genau. Also insofern, das ist ja ein tagfüllendes Thema, was man mit dem Herrn Teupe besprechen könnte.
Definitiv.
Gut, aber trotzdem bis hierhin jetzt erstmal und ganz herzlichen Dank, Herr Teupe, für die Einblicke und für die Perspektiven, die Sie da eröffnet haben, wie Sie den VDI seit 1970 und dessen Entwicklung sehen. Vielen Dank dafür, für Ihre Zeit.
Ja, war auch für uns spannend, ne?
Genau, wer noch mehr wissen will, schaut, wie gesagt, wie Sarah schon sagte, in die Shownotes.
Ja, ansonsten, wenn es noch Fragen gibt, Anmerkungen, andere Wünsche an uns, dann schreibt uns bitte an podcast@vdi.de oder kommentiert die Folge.
Ganz genau. Ja, und dafür ist gut. Damit sind wir erstmal am Ende und wir sagen danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.